Ey, was treibt
Das Stöhnen ist das Falsche. Ich hab die Werner-Schulter, verdammte Scheiße nochmal, ey. Oh, jetzt, Leute, wir sind wieder da. Ey.
Ich hoffe, die hören das nicht irgendwie auf dem Lautsprecher irgendwo gerade im Garten und die Nachbarn hören jetzt die Stöhne.
Oh, die Nachbarn direkt. Alter. Der ist auf YouPorn, der Junge.
Okay, warte. Dann erzähl doch mal, warte, ganz kurz. Wie geht's deiner Schulter? Du hast auf Instagram so ein kleines Video gemacht. Du hast hier gequakt. Das ist eine Taktik, die ich auch noch nie gesehen habe. Muss mal kurz erzählen. Was ist passiert mit deiner Schulter und was war deine Recovery? Also was hast du da gemacht in diesem Video? Muss ich nochmal erklärt bekommen.
Also meine Schulter habe ich mir, ich habe vorletzte Woche wieder angefangen zu trainieren nach Corona. Ich habe ja lange, fast 5-6 Monate nichts gemacht, ne? Mit viel zu tun, letzter Teil der Saison,
Mogul,
Urlaub,
Mogul
Corona.
Mogul-Life.
Nix Mogul-Life, einfach Mogul-Life. Corona. Corona-Pause und dann war die Corona-Plauze da, die Arme waren dünn. Dann habe ich gesagt, so jetzt im Gym beim HSV kann ich jetzt mal wieder ein bisschen loslegen. In Herzogenaurach habe ich wieder losgelegt, war alles jupti-jupti. Und dann habe ich letzte Woche einfach vorher habe ich gedacht, ey, ich bin wieder zurück, kannst jetzt wieder die alten Gewichte nehmen. Und habe dann gemerkt,
Was sind die alten Gewichte? 100 Kilo auf der Bank?
Dachte, 100 Kilo auf der Bank, jobst du mal locker weg. War dann aber doch schwerer, als ich gedacht habe. Hab nur 5-6 Stück gemacht. Und hab dann aber schon bei den letzten 3-4 Wiederholungen gedacht, das zieht irgendwie komisch in der Schulter, da wo die Bizepssehne ist. Und da hätte ich wissen müssen, scheiße, hör auf. Aber ja, bist alleine im Gym, bist motiviert, hörst deine Musik auf dem Kopfhörer, siehst die Schultern im Spiegel, denkst, ach komm, da geht noch was. Schön auf Fliegende gemacht, so am Kabelzug, schön die Bizepssehne noch richtig gerissen.
Das hast du danach gemacht, nachdem du das schon gespürt hast beim Bankdrücken, bist du noch auf die Idee gekommen, Chestfleiß zu machen.
Genau, weil ich gedacht habe, Schmerz ist Schwäche, die den Körper verlässt, komm, mach weiter.
Und was lernst du daraus?
Dass ich dumm wie ein Stück Brot bin. Weil das am Mittwoch, Mittwochnacht, die Schmerzen gingen so heftig los, dass ich echt nur 3 Stunden oder so geschlafen habe. Dann Donnerstag war mein Arm schon echt, konnte ich den Chicken Wing nicht richtig bewegen. Dann von Donnerstag auf Freitag, die Nacht war noch schlimmer, dass ich gedacht habe, verdammt, ey. Aber na gut, morgen wird's besser, ein paar Ibuprofen gefressen. Und dann kam der Freitag. Und der Freitag hat mich richtig zerstört. Und die Nacht von Freitag auf Samstag, ich sagte, ich hatte seit 20 Jahren oder noch länger nicht mehr solche Schmerzen. Ich war kurz, ich war in der, so zwischen 12 und 1 war ich so,
ich bin ins Krankenhaus.
Ich war kurz davor aufzugeben. Aber ich dachte mir, aufgeben, was dann? Weil ich meine, so, hättest du mir Crystal Meth gegeben, ich hätte es genommen, ey. Jetzt genau, ich bin irgendwann.
aber du gehst gleich zu deinem MRT, hast du gesagt, ne?
Ja, danach ging es langsam bergauf und die letzte Nacht habe ich echt das erste Mal, letzte Nacht habe ich dann auch vorm Schlafengehen nochmal 1000 Milligramm Paracetamol, 800er Ibo im Doppelpack und bin mit so gelagert, mit dem Kissen unterm Arm auf dem Rücken eingeschlafen und heute Morgen um 7 klingelt der Wecker, genauso aufgewacht. Ich habe mich nicht bewegt, ey.
Oh Gott. Das erinnert mich an meine Zeit, wo ich mir die Brustsehne letztes Jahr gerissen habe. Aber du hast aber auch was mit der Schulter. Also nicht nur die Sehne, sondern auch
die Bizepssehne und das ist, die ist entzündet. Vielleicht ist auch noch der Schleimbeutel auch noch entzündet.
Aber jetzt muss man, heute kriegst du
jetzt muss man, ja, heute muss ich zum Doktor und gucken, kriege ich einen MRT bei Dr. Olaf Bark hier in Hamburg. Das ist, wenn man hier in Hamburg irgendwie Orthopäden braucht, Aua hat, Dr. Bark, in Lockstedt, der kriegt einen immer wieder hin, da gehe ich hin. Und wollen wir mal gucken. MRT machen, nicht, dass da irgendwas Schlimmeres ist, aber ich habe die Hoffnung, dass es nicht so schlimm ist. Und übrigens, Quark hilft, weil Quark, da sind, glaube ich, Enzyme drin, die die Entzündung da rausholen. Und meine Frau ist ja Physiotherapeutin, hat mir noch Kohlblätter mitgegeben, weil die, wenn du die in den Kühlschrank packst, sind die kühlen Kohlblätter sind auch gut. Also, wenn ihr eine Entzündung habt, Kohlblätter kalt rauf und Quark und dann mit Frischhaltefolie sozusagen das rumwrappen. Und der Quark, der wird dann irgendwann richtig trocken und brüchig und so. Aber das ist gut, weil es kühlt. Das ist nicht so heftig wie Eis. Ich habe dann natürlich auch noch Eis oben drauf gepackt. Aber erst als ich Quark, Eis und Kohlblätter hatte, war es zu ertragen.
Wow, erstens, wusste ich nicht, sehr interessant. Zweitens, kannst du kurz das lange Haar in deinem Bart, was an deinem Kinn runterhängt, wegmachen. Das nervt mich ein bisschen. Danke dir. Weil wir gucken uns ja heute an. Das ist was von deiner Frau? Ich hoffe, es ist von deiner Frau.
Nee, das sieht aus wie, das ist
Fußballspiel
blond. Das ist blond und ist ein bisschen gelockt. Das ist von meiner Tochter. Meine Tochter hat ja blonde, lange, blonden Afro sozusagen.
Ja, stimmt ja, stimmt ja. Nee, so. Alright.
Aber jetzt, ich bin wieder auf dem Weg nach vorn, das ist schon gut.
Ich hoffe, es wird nicht schlimmer und du kriegst das Werner-Syndrom.
Nein, ich hatte kurz die Werner-Schulter, aber jetzt ist auch gut. Übrigens, einige Bromantiker schreiben tatsächlich, ja, aber nicht, dass das jetzt zum Fußball-Podcast wird. Ey, Leute.
Mit mir Fußball, ich glaube mir, ich könnte euch nichts erzählen, Mann.
Ich habe doch selber keine Ahnung im Sinne von, ey, ich bin Fan, aber ich sag dir mal eins, jetzt kann ich sagen, wo ich mittendrin bin, ne? Wir haben alle keine Ahnung. Wir haben alle keine Ahnung. Ey, was da mittlerweile los ist, Fußball kenne ich noch mit, ey, das ist ein Libero, Vorstopper, Zwei-Mann-Decker, so, Kick and Rush, hatte tschüss. Das hat sich alles verändert. Da ist abgeknickter Achter raus, Doppel-6, 4-3-3, 4-5-1, 4-2-3-1, abknickendes Links-Rechts-6, Dicker, da steige ich gar nicht durch. Da check ich aus, bin ich raus.
Ja, aber ganz, ich war letztens bei meinem kleinen Bruder, also vor der Corona-Krise, war ich bei der so ein Freizeit Kreisliga-Kick, wo die Just for Fun spielen. Da sind ungelogen 22 Trainer auf dem Feld. Das Rumgeschrei, ich konnte das gar nicht glauben. Aber das merkst du ja jetzt selber schon ohne die Fans, wie viele da rumschreien und jeder auf dem Fußballplatz ist irgendwie der Trainer, ne? Aber ja. Wird kein Fußball-Podcast.
Nein, keine Sorge. Wir bleiben bei dem, was wir auch nicht verstehen. Bei Football. So. Und was war alles? Aber in der Woche, wenn wir nur einmal die Woche machen, habe ich das Gefühl, das ist ewig lange, ne?
Na, vor allem, was vor 7 Tagen passiert ist, direkt nach dem letzten Podcast, kommt mir wie eine Ewigkeit vor, ne?
Ist ja, guck mal, fangen wir doch gleich mal an. Joe Flacco und Frank Gore.
Frank Gore haben wir auch noch gar nicht abgearbeitet.
Krass. Wir haben Frank Gore nicht abgearbeitet. Joe Flacco, für die, die es nicht mitbekommen haben. Joe Flacco, Quarterback, ehemals Baltimore Ravens, Super Bowl Champ. Ne? Wir reden hier von einem Super Bowl MVP und vielleicht sogar, einige sagen ja, vielleicht sogar, der kommt in die Hall of Famer?
Nein.
Ich kann. Aber einige da drüben in Amerika reden so, ne? Weil, weißt du, was das Interessante ist? Doch bei Joe Flacco, seine Regular Season Stats sind ja sehr, sehr durchschnittlich. Aber in den Playoffs, wenn du die Playoff Stats von Flacco anguckst, ist der Typ ein Beast. Ist das mal aufgefallen? Stimmt.
Du sagst gerade 2002, Postseason, 11 Interception ohne Interception. 11 Touchdown ohne eine Interception.
Das ist der einzige Quarterback, der 11 Interception geworfen hat, ohne eine Interception zu werfen.
Ja, das ist nicht schlecht, aber nicht, dass es jedes Jahr so war bei ihnen. Ne? Aber ich kann mich noch daran erinnern, wo die den Super Bowl gewonnen haben. Das war ein unglaubliches Jahr. Die kamen da in die Playoffs rein und haben echt, das war ja noch, wo Peyton Manning in Denver war. Also da haben die echt die AFC dominiert. Ne?
Und die beiden Veteranen, sind jetzt bei den New York Jets. So, jetzt ist natürlich die Frage, was hält man davon? Joe Flacco, der jetzt hinter Sam Darnold sitzt, und ein Frank Gore, der ist ja auch schon 37. Das ist ja jetzt auch kein junger Hüpfer mehr. Das ist ja schon, macht das Sinn. Joe Flacco übrigens ein Jahr, 1,5 Millionen. Ey, dieses Jahr, die ganzen Veteran Quarterbacks gehen alle für ein, in Anführungszeichen, ein Apfel und ein Ei irgendwo hin, ne? Aber 1,5 Millionen. Und ja, nachdem er von auf die Bank gesetzt wurde von bei den Ravens 2018, ist er jetzt, wo war der denn letztes Jahr nochmal?
Denver.
Bei Denver. So, und jetzt ist er bei den Ravens. Da bin ich mal gespannt.
Nee, jetzt ist er bei den Jets.
Bei den Jets, ja.
Schon. Aber der Frank Gore, mit dem habe ich auch ein Jahr zusammen gespielt bei den Colts. Der spielt, glaube ich, der wird nicht alt, ne? Der spielt auch noch echt guten Football, aber das war immer über seine ganze Karriere lang. Das war nie dieses splashy Football, aber hat immer performt, hatte eigentlich immer 60 bis 80 Yards im Durchschnitt im Spiel, hatte aber nie so diese 200-Yard-Spiele, wie man das manchmal kennt von ein paar Spielern, so mit drei Touchdowns. Der kommt in die Hall of Fame. Ich sage dir, der kommt in die Hall of Fame. Guckt euch an, wo er gerade ist, in der Rushing-Liste all time, weil der halt schon so lange spielt und immer noch nicht aufhört.
Deshalb hat er Nummern. Übrigens, bei den Jets ist ja noch was los, ne? Du hast es gesehen, mit Jamal Adams haben wir ja auch noch nicht gesprochen.
Ja, das ist
der ganze. Du bist ja ein großer Fan. Du bist ja ein großer Fan von ihm, ne?
Ja, der hat gesagt, dass er getradet werden möchte zu den Dallas Cowboys. Wird niemals im Leben passieren. Was meinst du?
Mann, da frage ich mich auch, warum. Warum? Hat er das wirklich gefordert?
Der sagt es schon seit letztem Jahr, dass er zu den Dallas Cowboys getradet werden möchte. Aber denkst du wirklich, das passiert dort? Ey, wenn du das funktioniert nicht so. Das ist nicht, wie gesagt, jetzt können wir sagen, es ist nicht Fußball. Das ist Football. Die besitzen dich, die haben die Rechte und die werden nicht einfach für nichts, nur weil jemand unglücklich ist, dich abgeben. Ist so. Das ist unfassbar, ne? Bei den anderen Sportlern hast du es ja oft, dass Leute dann nicht glücklich sind und dann irgendwann werden sie getradet oder entlassen. Das ist sehr selten eigentlich, dass das passiert in der NFL. Die Rule Changes, Rooney Rule, was möchtest du zuerst ansprechen?
Ja, lass uns doch mal über die Rule Changes und zwar den Onside Kick sprechen. Das ist ja jetzt nichts absurd Neues, sondern
das haben sie im Pro Bowl ja schon mal getestet.
Vielleicht sollten wir nochmal erklären, was das bedeutet. Dass im Pro Bowl wurde es getestet, dass statt einem Onside-Kick, da wollen sie die wollen ja die Special Teams und alles, was Kollision hat, entschärfen. So, darum geht es ja ultimativ. Und so ein Onside-Kick, gerade früher, als du noch gespielt hast, im Onside-Kick hat es richtig gerumst, ne?
Weil du Anlauf hattest.
So, und die standen 10 Meter und 10 Zentimeter von dir weg. Und, weißt du, die standen und du bist volle Kapelle reingelaufen, ne? Und da gab's ja designiert 4, 5, die reinwichsen. 2, die fangen.
Das hat keinen Spaß gemacht, ey.
Das war schon brutal. Und das wollen die, das haben sie jetzt entschärft. Jetzt dürfen sie ja nicht mehr anlaufen. Und trotzdem gab's in der letzten Saison ein Spiel, wo 2 Onside-Kicks recovered worden.
Das war Young Ho.
Es war Young Ho.
Der Typ hat im gleichen Spiel, und das, ich kann mich noch daran erinnern, das habe ich ja kommentiert, da waren sogar 3 erfolgreich. Das eine war aber dann eine Penalty. Das war unfassbar. Da haben wir doch darüber gesprochen, danach direkt im Podcast, dass der Special-Team-Coach von den Set, wo hat der denn gespielt? War das die Falcons? Atlanta Falcons, wo die gegen die Saints gewonnen haben, glaube ich, war das.
Ja, Young Ho ist doch, die haben Matt Bryant ja dann aufs Altenteil geschickt, ihn released, weil er auch so teuer war, und Young Ho geholt. Und Young Ho hat eigentlich gut abgeliefert. Da werden wir ja später noch drüber sprechen, über die Young Ho, wenn wir über die NFC South sprechen. Ich liebe diesen Namen, ne? Young Ho.
Aus Südkorea.
Auf jeden Fall, ja, das wollen sie entschärfen. Und deshalb ist die Idee, die ich gar nicht schlecht finde, dass du, wenn du Ballbesitz nach einem Touchdown behalten willst, und das kannst du nur 2-mal im Spiel dann machen, kannst du an deiner eigenen, nachdem du gescored hast, an deine eigene 25-Yard-Linie gehen mit einem 4. Versuch und 15. Wenn du den konvertierst, bleibt der Drive am Leben. Wenn nicht, kriegt die andere Offense da den Ball. Und das darfst du nur 2-mal im Spiel machen.
Wenn du hinten liegst, das ist auch noch wichtig. Wenn du kannst nur hinten liegen.
Genau. Ich finde diese Regel, muss ich ehrlich sagen, ich bin ja immer eigentlich eher tendenziell als ehemaliger Special Teams Koordinator auch dagegen, Special Teams zu beschneiden, aber ich finde, dass diese Regel macht das Spiel natürlich nochmal, Ja, ein Onside-Kick ist auch spannend, aber einfach unwahrscheinlich. Und es ist natürlich viel spannender, wenn du echt eine gute Offense hast, die dann im Flow ist. Wenn du sagst, alles klar, wir haben jetzt einen langen Drive gemacht, haben das Spiel verkürzt und jetzt gehen wir, ich meine, stell dir das nur mal vor, Herr Dr. Werner. Du liegst mit 2 Touchdowns hinten, ne? Oder andersrum, du liegst mit 3 Touchdowns hinten, mit 21 Punkten, es ist nur noch wenig Zeit zu spielen, kannst das Spiel noch gewinnen. Weil du scorest, ne? Hast noch 2 Minuten Zeit, okay, bis 14 hinten und kannst dann zu dem Ball, sozusagen den Ball nochmal auf die 25 legen, nochmal scoren, bis 7 hinten. Scorest, legst den Ball nochmal hin und kannst nochmal scoren. Das heißt, du kannst 21 Punkte machen, ohne dass die andere Offense aus dem Feld kommt. Und wenn du gerade, wenn du so einen derben Quarterback hast, ich meine, dafür müsste echt ein Wunder passieren, aber das ist natürlich für die Fans Drama Deluxe. Ne? Also ich finde die Regel, muss ich ganz ehrlich sagen, die finde ich gut. Ich finde sie gut.
Hast du Patrick Mahomes Tweet gesehen?
Nein.
Also 4.15, Smiley Face. Also natürlich alle direkt ausgetickt. Aber pass mal auf, ich habe hier was aufgemacht. Bevor mit der alten Regel in 2017, da waren 57 Onside-Kicks und 12 von denen wurden, haben die recovered das Kicking-Team, das sind 21%. Danach, mit der neuen Regel, gab es 79 Onside-Kicks und davon sind nur 5 von denen recovered mit Onside. Das sind 6%. Also mit diesen neuen Regeln war das einfach, der Onside-Kick sollte ja nicht einfach sein, aber da sollte eine Chance eigentlich da sein. Aber mit der neuen Regel, das haben wir immer gesehen, das war eigentlich schon unfassbar. Und dieser Young Ho hat 2 davon gemacht, ne? Also der hat ja die Statistik nochmal nach oben getrieben.
Diese Young Ho.
Verdammte Young Ho.
Aber findest du die Regel gut oder
findest du sie schlecht? Ich finde es gut. Ich finde es gut. Wie gesagt, ich war nie so ein Fan von Special Teams. Ich hasse Kickoff-Team und Kickoff-Return-Team und oh Gott, das ist nicht, wie gesagt, war nie mein Ding. Ich glaube, dass es erstmal komisch sein wird, falls sie das erlauben. Das ist ja noch nicht, ich glaube jetzt am 29. Mai haben die nochmal ein League-Meeting, wo die darüber sprechen werden. Und die müssen ja so ein Voting machen. Und wie, glaube ich, 25 von den 32 Club-Besitzern müssen dafür Ja wählen, dass das durchkommt. Bin ich mal gespannt. Ich glaube auch mit den, ne, wir haben ja immer gesagt, die Franchise-Quarterbacks sind die Gesichter der NFL. Umso mehr Punkte, umso geiler. Also ich kann auf jeden Fall sehen, dass es das passieren wird. Und dann war ja noch ein anderes Ding, ne, mit dem Sky Judge, ein 8. Schiedsrichter im Spiel, der oben in der Booth sitzt, da wo zum Beispiel auch Coaches sitzen, damit sie das ganze Feld sehen. Und da hat er ja, die Videoanalyse, ja, eine helfende Hand für die Schiedsrichter auf dem Feld. Das finde ich zum Beispiel sehr, sehr gut, sehr gut. So kannst du halt nochmal viele Sachen eliminieren, glaube ich. Vor allem über die letzten Jahre, was alles so passiert ist, was echt harte Calls waren, ne? Gegen manche Teams.
Ja, ich denke nur auch wieder NFC South hier, die Pass Interference. Guck mal, die Saints sind 3-mal echt unglücklich gefühlt ausgeschieden in den Playoffs. Die hätten so eine Regel gerade vor 2 Jahren, glaube ich, echt begrüßt, so ein extra Schiedsrichter. Aber dann lass uns doch nochmal zu einem anderen Thema kommen. Das ist auch aufgepoppt nach unserem Podcast letzte Woche. Und das war die Erweiterung der Rooney Rule. Mhm. So, müssen wir, glaube ich, erstmal erklären, was ist die Rooney Rule und wer ist Art Rooney? Weißt du, wer Art Rooney ist?
Ein ehemaliger Coach in der NFL.
Na, Joseph Rooney war der Gründer und Besitzer der Pittsburgh Steelers. Von 1933 bis zu seinem Tod, ne? Also 88. Der war schon echt ein paar Tage da. Und wusstest du, dass der, ich glaube, der war sogar ein Olympia-Boxer oder sowas. Keine Ahnung. Ist auch egal. Auf jeden Fall war, soweit ich weiß, war Art Rooney einer der Supporter von, Ah, wie soll man, ich muss das immer auf Deutsch übersetzen, das klingt auf Englisch immer
Minority?
Anders.
Minority? Meinst du jetzt?
Ja. Der hat den Gedanken von ausgleichender Gerechtigkeit für Minoritäten, für Minderheiten in der NFL, hat er maßgeblich unterstützt. So, kann man das so sagen?
Ja, perfekt. Also besser geht's nicht. So, Minderheiten, ja.
Genau. Deshalb heißt das Ganze die Rooney Rule, glaube ich. So, und die Rooney Rule, wurden die eingeführt? Weißt du noch das Jahr?
Ach Mann, ey, ich bin 29, ey. So tief bin ich noch gar nicht. Das gibt es schon seit ich damals. Also es gibt es schon ein paar Jährchen.
So, die wurde, glaube ich, ja, warte mal, du bist ja noch klein. Die wurde etabliert 2003. So.
Da war ich 13.
Und die Regel ist benannt nicht nach Art, sondern nach Dan Rooney.
Mhm. Wer ist Dan Rooney?
Das ist einer von Art Rooney, sozusagen. Ich schätze mal, ist es sein Sohn oder irgendwie sowas? Das kann schon sein, ne?
Aber es ist nicht Wayne Rooney.
Nee, wer ist denn Wayne Rooney?
Ey, ist egal, wer die auch immer sind. Ich kenne immer nur die Regel.
Ey, der war der ehemalige Owner von den Steelers. Wenn es nicht Art Rooney ist, ist Dan Rooney, gehe ich mal davon aus, dass es sein Sohn ist. Weil der war auch Owner und
ja,
Chairman.
War auch, ja,
von diesem Diversity Committee. So. Und die Rooney Rule wurde implementiert, damit es afroamerikanischen Cheftrainern ermöglicht, tatsächlich auch einen fairen Shot zu bekommen, eine Headcoaching-Position zu bekommen.
Aber auch andere wie Mexikaner, andere Minderheiten,
ja,
Rivera ist ja.
Genau.
Aber
sagen wir Afroamerikaner und sagen wir einfach ethnische Minderheiten.
Genau. Aber meistens sind es ja natürlich.
So, und die wurde, glaube ich, kreiert, nachdem 2002 wurde ja Tony Dungy von den Tampa Bay Buccaneers, glaube ich, gefeuert, Dennis Green bei den Vikings. Und das, obwohl Dungy einen Winning Record hatte und Dennis Green hatte die erste Losing Season in 10 Jahren, trotzdem wurden die gefeuert.
Boom, weg.
So, und dann kam die Rooney Rule. Die besagt, du musst, ich glaube, bis heute, jedes NFL-Team muss, wenn sie eine Vacancy hat, also einen Job offen haben für einen Headcoach, müssen sie einen Trainer mit Minderheit interviewen.
Genau, Headcoach, General Manager oder Front Office Position, so wie es jetzt gerade ist.
Meine initiale Reaktion darauf ist ja immer, ist es nicht ärmlich, wenn du als Gesellschaft so eine Regel brauchst. Weil ich denke mir immer, ob du die Regel hast oder der Bach knallt, nur weil, wenn der Owner keinen schwarzen Bruder, Mexikaner oder was weiß ich will, dann wird er keinen einstellen. Ja? Dann holt er sich einen schwarzen Bruder oder Mexikaner ran, sagt, hallo, grüß dich, hier eine Muffin, trink eine Tasse Kaffee. Hm, wie geht's? Echt? Oh ja, super, tschüss, danke für deine Zeit. Und nimmt einen anderen. Also
das ist genau,
diese Regel ist eigentlich mein Gut-Feeling. Die Bemühung ist da, aber eigentlich lächerlich, weil may the best man win. Der Beste sollte den Job bekommen. Und eigentlich beschummelst du ja dein Franchise, wenn du nicht den Besten nimmst. Nichtsdestotrotz bin ich der festen Überzeugung, das ist natürlich, und nennen wir es, wie es ist. Es ist Rassismus, wenn du jemanden keine Chance gibst, weil er nicht aussieht wie du. Dann ist es Rassismus. Aber du kannst dem Ganzen nicht begegnen mit so einer Regel. Und so eine Regel sagt für mich eigentlich aus, ja, wir haben ein Rassismusproblem, aber dafür haben wir jetzt eine Regel. Ja, ey, es ist erbärmlich.
Ich bin voll bei dir, wie die Regel schon war, aber die neue Regel, die sie jetzt in 4 Tagen, worüber sie jetzt auch,
ja,
oder
darüber müssen wir jetzt auch, die haben ja jetzt einen Vorschlag gemacht.
Ich finde die ja sogar schlimmer, dass sie einfach gezeigt hat, was du gerade gesagt hast. Da, ja, die Besitzer haben die Rooney Rule, ne? Ich lade die trotzdem mal ein, weil ich es muss, Aber trotzdem kann er entscheiden, ob ich den nehme oder nicht nehme. Und das ist ja dann einfach nur noch auch eigentlich ein Kindergarten. Okay, weil ich es muss, lade ich ihn ein. Und dann wird er trotzdem, das haben die jetzt, glaube ich, gemerkt über die Jahre, trotzdem ist die Prozentzahl nicht hochgegangen von der Minderheiten auf die Coaching Position, General Manager, Front Office Spots. Ne? Und jetzt kommt ja die neue Regel oder die probieren oder Roger Goodell sagt, das ist eine schöne Idee. Das war ein
Vorschlag, ne?
Genau, oder zwei Teams waren das, es kommt ja immer irgendwie, das ist nur ein Vorschlag. Und das Neue sagt, dass die irgendwie, wenn sie, ich hatte das hier gerade aufgelistet, da waren wieder 10 verschiedene Sachen, aber das Erste, was ich halt
krass fand. Mit Draftpicks das belohnt.
In der dritten Runde würden die das belohnen, dass du 10 bis 15 Spots in der dritten Runde nach oben springst, dass du sozusagen einen besseren Spieler in Anführungsstrichen
dir holst. So, pass auf, Björn, halt mal den Gedanken fest. Ich sag dir jetzt was, das darf nur ich sagen, weil wenn du das
sagst, ja,
ich
weiß, bin ich Rassist. Ich weiß.
Deshalb, ich spreche
hau
es
raus. Hau raus.
Wenn, wär ich ein Cheftrainer von einem anderen Team, ne? Und jemand, weil er Däne ist oder weil er aus Burkina Faso oder sonst woher kommt, kriegt nur, weil er daherkommt, kriegt er 15 Spots nach oben, würde ich sagen, was soll der Scheiß? Mir ist scheißegal, wo der Typ herkommt. Das kann doch nicht mein Problem sein, dass wir in unserer Gesellschaft ein abgefucktes System haben. Das darf doch bitte unseren Sport nicht verzerren. Das ist ein gesellschaftliches Problem, was wir haben. Ich finde, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, sag mal, ich dachte, mein erster Gedanke war, schämen die sich eigentlich nicht in Grund und Boden? Und gibt es keinen anderen bescheidenen Weg, ich muss ja darauf achten, was ich sage, das Ganze anzugehen, weil ich kann das gar nicht verstehen. Im Moment gibt es 3 schwarze Headcoaches, ne? Mike Tomlin, der ist seit 2007 bei den Steelers. Anthony Lynn, B. Flow und dann gibt's Ron Rivera. So, und da waren, es haben in den letzten Jahren einige Coaches einen neuen Head-Coaching-Job bekommen, wo ich mir gesagt habe, im Ernst jetzt? Und da habe ich mich echt gefragt, da waren einige, die zumindest auf dem Papier und von ihrem Leumund her vielleicht ein bisschen mehr qualifiziert waren, aber vielleicht haben sie nicht gut genug geinterviewt. Das ist ja immer das, was sie dann sagen.
Ja, hey,
he had a strong interview.
Das ist natürlich, das ist immer wieder ein Weg raus für die. Ja, das Interview war nicht so gut wie von dem anderen. Die Regel macht so an sich gar keinen Sinn, wenn du mich fragst. Es macht keinen Sinn. Weil wenn du einen Besitzer hast, der keinen Bock drauf hat, ob du da ein Interview hast oder nicht, wie du gesagt hast, trinken sie kurz einen Kaffee und dann hau rein. Schön mit Ö. So, jetzt haben sie. Aber was sie jetzt schon geändert haben, das mit den Draftpicks haben sie noch nicht geändert, aber sie haben jetzt geändert, dass jedes Team muss jetzt 2 Kandidaten außerhalb der Organisation interviewen für den Head-Coaching-Job. Was haben wir noch? Für einen Offensive- und Defensive-Coordinator-Job oder Special, also für die Koordinatoren-Jobs. Das war davor nicht so. Und das haben sie auf jeden Fall jetzt schon gemacht. Das ist einer der großen Changes. Davor war das nur Head Coach, General Manager, Front Office und die ganzen Koordinatorenjobs, die waren gar nicht in dieser Kategorie drin. Jetzt sind die da drin. Und es ist aufgelistet hier 10.000 Sachen. Da muss man jetzt nicht ein Buch durchlesen.
Ja, aber wenn ich das schon höre, dass
noch alles
die League Officials attempted to incentivize team owners to hire minority candidates by offering compensatory draft picks. Ey, die wollen sie belohnen dafür, dass sie dem besten Mann hoffentlich dann, oder sie wollen sie belohnen dafür, dass sie, ich will es gar nicht aufhören.
Das geht schon.
Sorry.
Ja, aber das war meine erste Reaktion auch.
Du musst mir das erklären.
Ich kann das auch nicht nett erklären.
Du hast da lange genug gelebt.
Aber ich habe es ja jedes Mal gesagt. Ich habe ja 12 Jahre in den USA gelebt. Und ich war im Süden, ich war im Norden, ich war in der Midwest. Und überall hatte ich immer das gleiche Gefühl, Rassismus ist einfach da. Und ich hatte ja immer auf einer Position oder in der Defense, wo ich einer der wenigen Weißen war, habe ich das ja immer gemerkt, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, ich esse mit den ganzen D-Linern, ich bin der einzige Weiße und die sagen schon von alleine immer, ey, warum bist du immer so, ist lustig, wie du der einzige Weiße bist, der immer mit uns ist. Ich sage, hä, keine Ahnung, Berlin ist Multikulti, das bin ich ja nicht anders aufgewachsen, so, weißt du, was ich meine? Und dann habe ich irgendwann mal so überlegt, weil die haben das in Florida gesagt, an der Florida State University, die haben sich immer gewundert, warum ich immer, weiß ich, mit allen abgehangen habe, ne? obwohl du in deinem Team bist, American Football Team, kommen Teamkollegen und sagen sowas. Das musst du ja schon mal reinziehen, wie tief das einfach drin ist, im Gehirn. Ne? Wenn du so eine Sache halt kriegst, also ich habe das jetzt mehrmals schon angesprochen, ich bin 100% der Meinung, meine Erfahrungen sagen, Amerika hat sehr große Probleme, wenn es darauf ankommt, ne? Schwarz und Weiß, da ist noch sehr viel Rassismus da. Das ist aber meine persönliche Meinung, die Erfahrung, die ich gesammelt habe. Andere haben vielleicht andere Erfahrungen gemacht, aber in dem Sport American Football mit meinen Teamkollegen, weil du hängst ja auch mit denen 24 Stunden ab, ne? Du siehst halt Sachen und hörst Sachen, das ist unfassbar, das ist unfassbar. Naja, ja, und es ist traurig,
bevor jetzt auch wieder irgendeiner da draußen sagt, ja, aber das ist ja dann, wenn du über sowas sprichst, dann kommt natürlich auch immer, ja, aber das gilt ja für beide Seiten. Ja, natürlich. Natürlich. Rassismus kommt von beiden Seiten. Der Unterschied ist, einer ist in der Machtposition und der andere nicht. Das ist der große Unterschied. Ich meine, das ist halt eine Geschichte, das ist über 400-500 Jahre hat sich das Ganze entwickelt, das kriegst du natürlich jetzt auch
so schnell nicht mehr raus. Das hat auch gar nichts mehr mit Sport zu tun. Aber zurück zu der Rule Change mit, ey, komm, wenn du das machst, wirst du belohnt. Das finde ich lächerlich, wie du es gerade gesagt hast. Also dass die sich überhaupt das trauen, sowas zu sagen, ne? Da denke ich schon hier im Keller, also, hä?
Ich sag dir, ich als schwarzer Headcoach würde sagen, nee, ich will nicht im Draft 15, in der dritten Runde 15 Picks nach vorne.
Das nimmt dir auch weg von deinem Job, wie gut du bist.
Ja, ich will nichts geschenkt haben.
Genau.
Ich will nichts geschenkt haben, nur weil ich braun bin. Ich will nichts geschenkt haben. Und wie fühle ich mich denn unter all meinen Kollegen, die dann sagen, ja, jetzt kriegt der auch noch ein Leckerli hingeworfen. Nee, ich will den fair und square, will ich ihn mit den gleichen Mitteln schlagen. Und da will ich auch keinen extra Bonus, weil das System, das politische, gesellschaftliche System als solches im Arsch ist. Ich weiß natürlich, sie wollen irgendwas, müssen sie ja auch machen. Aber ich finde, das ist nicht der richtige Ansatz. Oder vielleicht, ich sollte nicht sagen, ist nicht der richtige Ansatz. Es ist traurig. Punkt.
Du merkst, die NFL will das auf jeden Fall irgendwie regeln. Aber
was ja auch gut ist.
Ist ja auch Leute, gut. Wir beide jetzt sitzen auch hier, wir haben auch keine Antwort drauf, wie man das regelt.
Nein.
Wir sagen einfach unsere Meinung dazu, weil ich finde das ja. Da, die anderen Sachen sieht man ja, keine Ahnung, dass jetzt zwei Minority Coaches sozusagen interviewen müssen, halt auch die ganzen anderen Positionen, da siehst du ja, dass die immer weiter daran arbeiten und hoffentlich daraus lernen, was funktioniert und was nicht funktioniert, wer weiß, werden wir sehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese mit den Draftpicks, dass sie davon profitieren, dass das durchgeht, diese Regel. Kann ich nicht sehen, dass die Besitzer das dafür ja wählen. Dass das ein Team bevorzugt wird. Verstehst du, was ich meine? Kann ich nicht sehen.
Sehe ich auch nicht.
Ich kann nicht sehen, dass das...
Wann ist sie?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß jetzt hier am 29. machen die das mit den Regeln, also mit dem am 8. Schiedsrichter und mit dem Onside-Kick. Und das hatten die mit der Rooney Rule, haben die schon am 19. Mai, hatten die so einen Zoom-Call anscheinend, machen die auch alles virtuell. Aber die haben nur ein paar Sachen geändert und das mit den Draftpicks, keine Ahnung, habe ich jetzt nicht gefunden, wann sie diese Entscheidung machen. Ich glaube, das haben sie einfach nur in den Raum geworfen und Leute... Ja.
Ey, die würden 6 Spots in der dritten Runde hochspringen und wenn du einen GM hast, sogar 10 Spots.
Ach, die haben sogar nochmal verschiedene Tabelle aufgelistet. Ja. Wenn du den GM hast, kriegst du so, wow. Ey, komm, bis...
Bevor wir zu politisch werden und wir irgendwann nur noch eine Politik- und Fußballsendung sind, kommen wir doch mal zu dem zurück, von dem wir wirklich keine Ahnung haben.
Warte, wenn es soweit ist, müssen wir noch die Kategorie von unserem Podcast wechseln, dass wir nicht mehr im Sportbereich sind, sondern in der Politik. Vielleicht können wir auch durchkämpfen in der Politik-Sektion.
Ich glaube, dafür sind wir beide jetzt ein bisschen zu Brege.
Oh, shit, ey. So, ja.
Wir sind zu Brege. Aber, warte mal, da fällt mir gerade ein.
Oh, warte, Eli Manning, Leute, ist auf Twitter.
Oh, das wollte ich doch gerade, Eli Manning.
Geht auf Twitter, wenn ihr Twitter habt, geht auf Twitter, geht mal auf den Account von Eli Manning. wie der einfach jetzt, der hat einen Social Media Account, also einen Twitter Account seit Samstag, glaube ich, weil sein Bruder Peyton Manning, Tom Brady, Phil Mickelson und Tiger Woods haben so ein Charity Golf Event in Florida gehabt und das ganze Ding war schon wieder so lustig, wie alles aufeinander aufgebaut hat, seit dem Draft. Tom Brady, Peyton Manning, Erzrivalen, immer noch, ne? Und das haben die oft im Fernsehen gezeigt. Und dann hat Eli Manning irgendwie da mitgemacht, weil es war ein riesen Charity Event. Die haben 20 Millionen Dollar gesammelt, also durch Spenden, was natürlich für die Covid-19, ich weiß nicht genau, in welche Organisation das rein ist, waren, glaube ich, mehrere aufgelistet. Guckt es euch mal an, das war mega lustig. Und dann natürlich Eli Manning war auf Twitter unterwegs. Dann kommt auf einmal Tom Brady. Tom Brady ist wild, seit er bei den Patriots weg ist. Tom Brady ist ein lustiger Typ. Man lernt ihn jetzt auch mal ganz anders kennen durch Social Media und ich liebe es. Ich muss sagen, ich liebe es, weil der Typ ist echt lustig. Ich frage mich, ob er das macht oder ob der auch wie so ein Autor dahinter hat, so ein Social Media Manager.
Ja, ich glaube, das ist er selbst. Ich glaube, jetzt kommt er selber raus.
Es ist so lustig und du siehst, was wir die ganzen Jahre lang verpasst
hast du
haben.
Hast du denn erzählt, was Eli Manning getweetet hat?
Ja, irgendwie, nee, das genau.
So nach dem Motto, ah ja, es wird wohl, glaube ich, Zeit, dass ich hier mal bei Social Media mal aktiv werde. Und dann hat Brady ja irgendwie geantwortet, ja, wie toll, wie auch in deiner Football-Karriere, zeigst du dich erst im vierten Quarter. You show up in fourth quarter.
Für die neuen Leute muss man ja sagen, Tom Brady hat zweimal gegen Eli Manning verloren. Im Super Bowl.
Ja,
das
ja,
ist
ja.
So ein bisschen so seine
der
Kryptonit. Das ist sein Kryptonit. Aber das ist lustig. Ey, da haben die so hin und her gefeuert auf Twitter und dann hat Eli Manning irgendwie jede Stunde was getweetet am Sonntag, glaube ich, oder Samstag, keine Ahnung. Es ist lustig. Guckt es euch mal an. Das ist echt lustig. Ja. Die sind ja lustig, Peyton Manning und Eli Manning, ne? Die ganzen Werbungen und sowas, die sie auch schon über die Jahre gemacht haben. Meine Lieblingswerbung.
Sie sehen aber auch lustig aus, ne? Also im Gesicht, finde ich.
Die haben so ein langgezogenes Gesicht, ne? So, aber meine Lieblingswerbung ist immer noch Eli Manning mit Odell Beckham Jr.
Time of my life.
Wenn wir irgendwann mal einen Kollegen haben, ja, und der sagt, komm, wir müssen das mal, wollen mal ein bisschen Werbung einkaufen außerhalb des Podcasts, so Social Media, zusammen, uns beide, ne?
Nein.
Dann machen wir das Ding. Nein. Du rennst auf mich zu, weil du hast die
Werner-Schulter. Du hast doch Rücken.
Krieg ich hin.
Rücken.
Einmalig, ey, für dieser Kunde kriege ich das hin.
Digga, du brichst zusammen mit Rücken und ich lande auf der Schulter.
Das ist die Werbung. Und das ist die Werbung. Vielleicht so für Voltaren oder sowas.
Oh, shit. Für Voltaren.
Ach, Gott. Oh. Ibuprofen oder sowas.
Oh. Ey, hör mal jetzt auf, sonst kriegen wir irgendwann nur noch hier Männerslip-Inkontinenzwerbung und so.
Oh, das ist wie so eine ganz andere Sache mit diesen, diese Werbungen. Du redest drüber, auf einmal auf Social Media kommen diese Werbungen, ja, direkt.
Die hören uns doch alle ab.
Das ist uns.
Übrigens, Leute, wir hören euch auch ab. Deshalb jetzt. So, wir müssen doch noch über unseren Kollegen, über unseren neuen Kollegen sprechen. 8Fit. Ich glaube, mit 8Fit muss ich mich jetzt in den nächsten Wochen und Monate ein bisschen intensiver auseinandersetzen. Jetzt, wo ich die Werner-Schulter habe, ist nichts mehr mit Jim Eisenfressen.
Ne, vor allem, ich hab das letzte Mal auch angesprochen, wo die Werbung gemacht haben für 8Fit, ne, weil die machen individuelle Workouts. Ernährungsplan, habe ich gesagt, ich muss mal was tun. Ich habe auch gesagt, dabei in dem letzten Podcast, Leute, ich mache das, wenn ich ausziehe. Ich habe gestern Käsekuchen gegessen von Mama und Leute haben mich gleich zerstört. Was
direkt den Hass, Werner.
Ich habe gesagt, ich fange an, wenn ich ausziehe. Es ist noch nicht so weit und bis dahin wird es zerstört.
Ey, liebe Bromantiker, Björn Werner, seitdem ich ihn kenne, seitdem er Producer ist, sagt er die ganze Zeit, ich fange an und alles, was er macht, ist Essen, Naschkätzchen.
Es ist brutal. Ich bin ein Offensive Liner am Herzen, ne? Wirklich, es ist so.
Ja, aber wir waren schon bei der Werbung, mein
Freund. Ja, deswegen meine ich weiter. Erzähl.
So. Also, 8Fit, die Fitness-App, geht doch mal, kriegt ihr in allen App-Stores dieser Welt die App runtergeladen. 8 und Fit, 8Fit, da in der App, die App ist echt cool. Also ihr habt Workouts, Ernährungspläne, Meditation und Tracking. Das heißt, du gibst da ein, was hast du gegessen, was hast du getrainiert und die tracken das und dann kriegst du natürlich dann auch darauf basierendes Feedback. Das ist schon richtig cool, weil du jetzt ganzheitlich nicht nur irgendwo dir einen Trainingsplan runterlädst, Scheiße baust, so wie ich, und dir die Schulter zerfetzt, sondern vernünftig trainierst. Also, die App hilft euch dann, eure Gewohnheiten nachhaltig zu verändern. Das ist sehr wichtig, weil ansonsten fangt ihr mit irgendeinem Shit an, irgendeinem Workout von irgendeiner Instagrammerin oder Instagrammer in zu engen Hosen, ne? Und irgendwann hörst du damit auf, weil du sagst, oh nee, Shit, das ganze Gerätschaft habe ich nicht. Diese App holt euch gesamtheitlich ab und begleitet euch und verändert eure Gewohnheiten, weil ihr im Ganzen abgeholt wird und nicht nur den Disco-Workout von Else Kling auf Instagram gemacht habt. Und für alle Bromantiker, wir machen kein Kollege, kommt hier rein, ohne dass es für euch was gibt. Rabatt-Aktion bis zum 15.06. unter 8fit.com/de/bromance/ 50% off für das Abo. Also, Link packen wir nochmal in die Shownotes. Ansonsten könnt ihr bei www.8fit.com, ne, 8fit, oder bei Instagram 8fit mal eingeben, könnt ihr gucken, ob keiner guckt. Und ansonsten, so, bevor ich die Werbung zumache, wir kriegen ja immer so ein geiles Briefing. Hier steht denn, Du's, das muss kommuniziert werden, weitere Informationen, Domain und solche Seiten. Und dann Don'ts, was soll nicht gesagt werden? Und deshalb mag ich Kollege 8fit. Bei was soll nicht gesagt werden? Gar nichts. Blank.
Man muss auch sagen, wir haben von Anfang an gesagt, kommt uns nicht mit irgendwelchen, was wir nicht sagen dürfen. Wir machen die Werbung so, wie wir uns das vorstellen. Und bis jetzt sind alle Kollegen glücklich.
Ja, wir machen das Pipi Langstrumpf-Style. Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt.
Mach die Werbung zu, ey.
Das war's. Also Leute, 8fit, macht euch fit, damit ihr keine Werner-Knie und Izume-Schultern habt. In diesem Sinne. Jetzt lass uns doch mal zur NFC South kommen, weil wir labern schon 41 Minuten.
Du laberst.
Du laberst und ich habe einen MRT-Termin.
Ja, deswegen, let's go. Mit welchem Team wollen wir anfangen, ja?
Du alphabetisch und
zweite, na, ne, mit dem Teamnamen.
Nein, ich habe mich extra an dich angepasst, du.
Na, wieso? Wir haben das bloß
kommuniziert. Ey, du Knackfuß, wir fangen jetzt mit Atlanta an. ATL. Könnten die Leute jetzt dein Gesicht sehen, wie ein Feuermelder bei Bedarf reinschlagen? Da war wieder das Producer-Lachen.
Du bist aggressiv, mein Lieber.
Ja, weil wenn du schlechte Schulter hast, dann schwitzt du auch so.
Ja, ja. Schwatt.
Ey, ich sag dir eins. Wir waren ja im Quarantänehotel mit der Mannschaft im Elysee. Muss ja vor dem Spiel 24 Stunden in Quarantäne. Meine Schulter tat so weh und von dem ganzen Gekühle und dem Quark und dem Shit auf der Schulter habe ich geschwitzt. Ey, ich lag ohne Decke, Fenster auf, mit wehender Banane in meinem Zimmer. Ich hab geschwitzt wie ein Wolf, ey.
Ja, was ist los mit dir? Oh Gott.
Ich war klatsch.
Es sagt Peppe, der Vater. Hä? Was meint der Black Hammer da? Ja, Black Hammer halt.
No. NFC South.
Oh Gott. 7-9 waren sie letztes Jahr. Das fang an. 7-9 waren sie letztes Jahr.
Oh, Dan Quinn, der Hauptübungsleiter, ist echt nochmal. Der war schon, wie heißt das Ding?
Weg.
Schafott. Auf dem Schafott. Weißt du, was ein Schafott ist?
Nein, das weiß ich nicht.
Oh, alter Junge. Das ist da, wo der Hügel, wo der Henker dich dann hinrichtet. Da war er schon drauf, weil sie haben 1-7. Die erste Hälfte der Saison waren sie 1-7. Und alle haben gesagt, okay, die werden total zerbimst. Und dann sind sie die zweite Hälfte der Saison, haben sie es umgedreht, 6-2.
Weißt du aber auch gegen wen, wo es gestartet hatte?
Erzähl.
Die Saints, kannst du dich noch erinnern, gegen die Saints, wo die irgendwie Drew Brees 9-mal die Defense, die ja keinen Druck aufbauen konnte. Die haben doch irgendwie 9 Quarterback-Sacks gegen Drew Brees gehabt und Drew Brees konnte nichts machen, weil ey, der wurde so, die Offensive Line, so eingeknackt da gegen die Atlanta Falcons Defense und, weiß nicht, die hatten ein paar Sacks irgendwie in 8 Spielen und kaum Druck, kaum. Und dann kommen die gegen die Saints und ballern die weg, ne? Und danach haben sie 2 Spiele nur verloren, aber 1, 2, 3, 4, 5 Spiele noch gewonnen. Und das hat ihm wirklich seinen Job gerettet, ne? Aber kannst du dich auch noch erinnern, die haben doch ein paar Changes im Coaching-Staff gemacht. Das war Raheem Morris, ist von der Offense-Running-Back-Position, glaube ich, ich glaub, zurück in die Defense oder irgendwie sowas, also das Offense zurück in die Defense und zum Ende des Ende der regulären Saison war er eigentlich schon der Defensive-Koordinator wieder. Und jetzt ist er offiziell, in der Offseason haben die den Move gemacht.
Ja, das war, macht aber auch Sinn, weil Raheem Morris ist ja kein unbeschriebenes Blatt, wenn es um Defense-Coaching in der NFL geht. Das hat mich so oder so gewundert, warum, was macht der in der Offense?
Ja, das verstehe ich wieso nicht, aber das haben wir ja schon mal drüber gesprochen, wo ich auch manchmal sage, da ist einer 30 Jahre lang ein Offensive Coach, auf einmal einfach, weil es ein Homie ist von irgendeinem anderen Coach. Ach ja, warte mal, wir haben noch die Linebacker-Position ist noch offen. Ja, komm, machst du schon. Davon war ich nie ein Fan, bin ich ganz ehrlich.
Obwohl, man muss natürlich sagen, es gibt ja, ich würde sagen, 80% aller NFL-Coaches, bis auf die Line-Coaches, ne, O-Line, D-Line, die können nur O-Line und D-Line coachen. So die ganzen anderen Skill-Positions kannst du schon sagen, also ich habe Titans gecoacht, Running Backs, Receiver, Offensive Skill-Position und Defensive Skills, also so Defensive Backs, Linebacker auch noch, aber ich würde mich jetzt nicht an O-Line und D-Line, kann ich qualitativ nur schwer besser machen. Ansonsten ist es nicht ungewöhnlich. Guck mal, ich habe Defense gespielt. In meinem Herz bin ich Defense. Ich weiß ja. Aber war Offense-Koordinator.
So. Aber man darf auch nie vergessen, am Ende des Tages, wenn es auf dem höchsten Level ist und auf einmal du einen Trainer hast, der jedes Jahr rumspringt von einer anderen Position, dann wird es der Positionsgruppe in diesem Positionsraum schwer tun von ihnen. Ich war ja in der Situation. Da waren auf einmal Robert Mathis und sagen, hä? Der soll mir jetzt beibringen, wie ich Pass rushe oder weißt du, was ich meine?
Letztes Jahr hat er noch die Running Backs gecoacht.
So, weißt du, es ist ja nicht immer so extrem, ne? Also ich verstehe, wie du es ja gerade gesagt hast. Receivers Coach weiß auch sehr viel über Defensive Backs, ne? Es ist einfach so. Oder ein Offensive Line Coach kennt sich sehr gut aus mit Defensive Linern, aber da ist nochmal ein Riesenunterschied, wenn du auf dem höchsten Level bist, ne?
Zum Beispiel würde ich sagen, ein guter Defensive Backfield Coach kann auch ein guter Receiver Coach sein. Ich weiß nicht, ob ein Receiver Coach ein guter Defensive Backfield Coach wird. Das ist ein himmelweiter Unterschied von in welche Richtung du gehst. Aber davon unabhängig, sie haben in der zweiten Hälfte der Saison wirklich mit diesem Team was gemacht. Weil offensiv, guck mal, Points Nummer 13, Yards Nummer 5, Passing Game Nummer 3, Lauf kann nicht sein. Ich habe hier ein Typo, da steht 3. Ich würde eher sagen 23. Weil Running Game ging ja gar nichts. Das war ja gar nicht existent. Wahrscheinlich sogar Running Game 30. Defense war nicht wirklich gut. Running Game war nicht existent. Guck mal, Matt Ryan wurde 48 Mal gesackt und dann hat Matt Schaub noch einmal gespielt. 50 Sacks hat die O-Line zugelassen. Die war echt ein Problem, ne?
War ein Problem. Sie passen aber auch sehr viel, weil das Laufspiel nicht funktioniert. Devonta Freeman hat ja vor ein paar Jahren, auch ein Kollege von mir, ein Teamkollege von mir von der Florida State University, hatte eine mega geile Karriere am Anfang, dann hat er eine Verletzung, dann kam er zurück und war es, wie gesagt, wieder nicht wert für den Preistag, ne, den er hatte. So, weg. Jetzt haben sie sich ja Todd Gurley geholt für den Ein-Jahr-Deal da, ne, Ein-Jahres-Deal. Bin ich mal gespannt. Ich glaube, letztes Mal habe ich irgendwas gehört, dass er immer noch nicht sein Physical genommen hatte von einer Woche oder sowas.
Oh, oh.
Wegen Corona. Aber ich weiß nicht, vielleicht habe ich das nur geträumt. Aber ich habe vielleicht von Todd Gurley geträumt, im Knie.
Ach du Scheiße. Erstmal das Jahr 2019 nochmal zu Ende Revue passieren lassen. Matt Ryan, darf man, ich meine, der ist bei einem 7-9-Team, aber trotzdem hat der komplettiert 66% seiner Pässe, fast 4.500 Yards, 26 Touchdowns, 14 Interceptions, für ihn relativ, eigentlich fast schon nicht so gut. Aber Julio, ey, 99 für fast 400 Yards. Dann haben sie noch Calvin Ridley, der richtig abgeliefert hat, 866. Und Hooper, 75 Catches, der Tight End. Der ist ja jetzt übrigens auch weg, ne? Der ist zu Cleveland. Dafür haben sie Hayden Hurst. Aber diese
von den Ravens geholt, ne?
Genau. So, aber nun gut, in der Defense, guck mal, weißt du, wer war ihr bester Pass-Rusher in der Defense?
Grady Jarrett?
Beasley, 8-6. War ihr Top-Pass-Rusher, der ist ja jetzt auch weg. Das heißt, Pass-Rush war, außer in dem Spiel, war mit Pass-Rush auch nicht so viel los.
Ja, Top-Pass-Rusher kann man auch immer, ne? Wer hat die meisten Sacks oder wer hat die meisten Pressures?
Wer war der most produktiv? Wer hatte die meisten Quarterback-Sacks? Vic Beasley.
War nur ein halb mehr als ein Defensive Tackle, Grady Jarrett, der auch ein Baller.
Genau, aber das ist natürlich, wenn du von der Edge, Outside kein Pass-Rush hast, ist natürlich auch scheiße. Guck mal, jetzt ist Freeman ist weg. die Young Ho ist gekommen für Matt Schnapsnase Bryant und hat echt nicht schlecht gespielt. So, Desmond Trufant ist weg. Aber jetzt können wir ja mal gucken, was ist denn dazugekommen? Weil da ist ja einiges weg. Freeman, Desmond Trufant, Hooper ist weg. Wie haben sie das ersetzt? Hooper haben wir schon gesagt, Hayden Hurst von Baltimore war auch mal ein First-Round-Pick, ne?
Kann ich mich gar nicht erinnern, warte.
Ah, Hayden Hurst
war wurde getradet, aber er wurde getradet von den, ich verstehe gar nicht, warum er getradet wurde, ne?
Naja gut, aber in Baltimore haben sie ja nun haben sie ja ein paar andere Kandidaten, die, glaube ich, als Runblocker besser in dieses System passen.
Sie haben AJ Terrell mit dem 15. Pick, glaube ich, oder 16. Pick, Cornerback.
Richtig, für Desmond Trufant.
Wo wir auch gesagt haben, AJ Terrell, ich mag ihn. Viele haben gesagt, das ist ganz schön früh für ihn.
Der wurde ja ordentlich gebimst.
Der wurde genusswurzelt, ne, wie du es immer sagst, im National Championship-Spiel von Justin Jefferson.
Dann den Mann mit den Werner-Knien, Todd Gurley, der sein Physical noch nicht bestanden hat. Und dann haben sie in der zweiten Runde von Auburn doch den Defensive End, der jetzt aber eigentlich eine Three-Technik ist, oder nicht?
Marlon Davidson,
ja.
Ja, und im Free Agency haben die Dante Fowler Jr. geholt von den Rams. Ich mag den Move, die haben die bezahlt. Ich bin mal gespannt, ob er da der Top-Pass-Rusher sein wird. Oder sagen wir es mal so, für den Preis-Tag, was sie ausgegeben haben, da sind die Erwartungen sehr hoch, ne? dass er wieder Double-Digit-Sacks kriegt, ne? Über 10 Sacks.
Ja. Und dann haben sie auch noch Tag McKinley, den haben sie auch in der ersten Runde vor ein paar Jahren gedraftet. Also eigentlich müsstest du auf Papier, müsstest du ja sagen, du hast Tag McKinley und Dante Fowler Jr., da muss doch was gehen.
Ja, und Tag McKinley hat ja seine Karriere sehr heiß angefangen, aber dann es wurde immer weniger Produktion von ihm und die haben jetzt die 5-Jahres-Option, was ein First-Round-Pick immer kriegt, wenn er gedraftet wird. Das haben die declined, das abgelehnt. Heißt, da müsste jetzt Motivation da sein, hoffentlich, weil nächstes Jahr wird dann Free Agent.
Die Frage, Herr Werner, ist, hat sich bei den Atlanta Falcons genug verändert, dass man sagen kann, die können in der NFC South hier nochmal, die ja eine starke Division ist, ne?
Ja.
Haben sich genug verändert, verstärkt, um jetzt, oder sind Julio und Matt noch einfach so gut mit, und ist Todd Gurley so fit, dass sie jetzt explodieren, oder
Ich denke, sie haben sich verbessert, wenn du mich fragst, weil die haben investiert in diese Defense, in Free Agency und im Draft, weil das war natürlich immer die Baustelle oder die größte Baustelle bei den Atlanta Falcons. Mann, wenn du Julio Jones und Matt Ryan hast, das sind immer noch, und Calvin Ridley, wir dürfen nicht vergessen, ist auch mehreren Teams vielleicht der Nummer 1 Receiver, wenn nicht Julio Jones da wäre, der ist sehr, sehr gut. Wenn Todd Gurley noch ein bisschen Saft im Tank hat, ne, also so ein paar Spiele, 15 gute Raps, er wird nicht mehr dieser Workhorse, der mal bei den Rams war, wo die in den Super Bowl gekommen sind, weil das hält das Knie nicht mehr aus, bin ich mir 100% sicher, 100%. Der kann aber, ey, guck dir mal an, wie schlecht die Defense waren, die sind 7 und 9 gegangen am Ende des Tages. Das Problem ist natürlich, die Saints sind da drin, Tom Brady ist so den Tampa Bay Buccaneers dann nach Tampa und die Panthers sehen auch gar nicht so schlecht aus.
Ja, also ich muss dir, damit wir die Falcons vielleicht mal abschließen.
Ja, schließ mal, weil du
musst. Ich hab Zweifel, dass es reicht, um in dieser starken Division vielleicht bis ganz nach vorne durchzumarschieren. Klar sind Julio und Matty Ice noch tipptopp, aber zum Beispiel der Strong Safety Keanu Neal, von dem ich ein großer Fan bin, glaube ich, zweites Kreuzband, zweites Knie schon in der jungen Karriere. Boah, Dante Fowler Jr. und Tag McKinley als Tandem ist für mich Boom-Bust. So, vielleicht drehen sie durch, vielleicht aber auch nicht. Ist AJ Terrell so gut wie Desmond Trufant? Keine Ahnung.
So, das weiß man nie bei den Draft-Picks.
So, was ich definitiv mag, ist das Linebacker-Duo, ne? Da haben sie Campbell und Jones. Das finde ich sehr, sehr cool. Aber auch mit Todd Gurley und seinem Knie, ich bin mir da nicht so sicher, wo die Reise für die Atlanta Falcons hingeht. So, das Gute ist, das wirklich Positive ist, dass sie so stark aufgehört haben. Aber ich sag mal so, sie haben die Saints dann auch mit mit einem, in Anführungszeichen, Ersatz-Quarterback ja dann nochmal geschlagen und auch die Panthers ja mit einem Ersatz-Quarterback. Aber nichtsdestotrotz, von 1-7 so zurückzukommen, ist schon, sag ich mal, ein Wind, den man mitnehmen kann ins nächste Jahr.
Aber wir dürfen nicht vergessen, wo die Atlanta Falcons vor ein paar Jahren schon waren.
Im Super Bowl.
Als Organisation sind sie natürlich richtig schnell wieder den Berg runtergefallen und die hatten eine gute Comeback in der zweiten Hälfte der regulären Saison. Aber 1-7 oder so zu starten, nachdem du, weiß nicht, vor 2 Jahren oder 3 Jahren im Super Bowl warst, das ist schwach. Ne? Deswegen dachte auch jeder, dass Dan Quinn einfach gechillt mit Öl wird.
Der wurde aber nicht gechillt.
Nein, aber jeder dachte das. Das war ja das Top-Thema eigentlich. Aber
du hast schon wieder eine geile Vorlage gelegt, wo wir gerade bei chillt mit Öl sind. Lass uns doch gleich mal zum nächsten Team kommen, weil bei den Carolina Panthers sind alle chill mit Öl. Das ist komplett Neustart. Bis auf McCaffrey ist alles chill mit Öl. Und wer nicht gegangen wurde, hat gesagt, chucking up the deuces wie Kichli, ich bin raus.
Ey, das war wie so ein Flohmarkt. Alles 1 Euro, 1 Euro.
Oh, die Panthers, der 1-Euro-Shop, ey.
Alter Schwede.
5 und 11.
Ja, und die haben 4-2 die Saison gestartet. Jeder dachte, geil. Und boom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Spiele verloren und 1 gewonnen, nachdem die 4-2 gestartet sind.
Und weißt du, was das Schlimme ist? Das Jahr davor war es genauso. Da haben sie auch stark angefangen. Da waren sie doch bei All or Nothing. Nee, nicht All or Nothing. Hard Knocks?
All or Nothing, ja, auf Amazon.
Und haben dann auch wieder
zum Ende hin. Das ist eine andere gute Serie. Das fällt mir gerade ein. Tom Brady produziert jetzt auch mit seiner 199 Production. Er hat eine Produktionsfirma gegründet, 199, die Draftstelle, wo er gedraftet wurde. Und hat mit ESPN ein Projekt und das, jetzt habe ich den Namen vergessen.
Aber das soll so sein wie das Ding von Jordan, ne?
Genau so. Tom Bradys Karriere. Direkt hinterher. Warte, ich
guck. Und er ist der Produzent.
The Man in the Arena.
Oh.
Da kriege ich schon wieder Gänsehaut.
Machst du auch mal, produzierst du auch irgendwann mal The Producer oder wie würdest du deine Serie nennen?
Meine Serie?
Leben in Brandenburg,
da gibt es nicht viel zu erzählen. Leider.
So,
nee, aber ja, das Panthers ist mir gerade eingefallen.
Alle weg. 5 und alle 11. Weg.
Head Matt Coach Rule. Weg mitten in der Saison. Ne? Welcher Spieltag war das? Boom.
Keine Ahnung.
War weg. Wissen wir nicht
mehr. Aber Ron Rivera, wurde da mitten in der Saison geschickt?
Ja, das war doch irgendwie mitten in der Saison, gleich am Anfang so nach.
Nein.
Doch, warte mal. Oder warte,
nein, bis Woche 8 waren sie 5-3.
Warte.
Dann haben sie
alles verloren. Er war der erste von den Coaches, die weg waren, ne?
Ja, aber die haben ihn nicht am Anfang. Die waren 5-3. Und dann ging alles in die Grütze und dann haben sie ihn irgendwann.
Ja, warte. Anfang Dezember war das. So, also so 3/4 Saison war schon gespielt. Aber dann war er als erstes weg. Christian McCaffrey war auch in so einer schlechten Saison, konnte man sehen, dass er der MVP ist. Was für eine Saison, die er abgeliefert hat. Im Passspiel, im Laufspiel, wir gucken nochmal, 1387 Rushing Yards. Aber Receiving Yards hat er auch nochmal.
116 Receptions für 1005 Yards.
Brutal, der 4 Touchdowns.
Pro Bowler und First Team All Pro und ist jetzt zu Recht der bestbezahlte, wenn ich sagen würde, wie Björn Werner, der bestbezahlteste Running Back der NFL. Ey, weißt du, was mir aufgefallen ist?
15,
der hat ja insgesamt 19 Touchdowns, ne? Ja. Der hat nur einmal gefumbled.
Ja, sehe ich auch gerade. Der Typ ist brutal. Das ist brutal.
Aber ansonsten lief bei denen ja nichts außer die Nase, ne? So, fassen wir nochmal schnell zusammen. Ron Rivera, raus. Cam Newton, Aua, raus. McCaffrey war der Bright Spot. Kyle Allen kommt, 5-7 als Starter, 3300 Yards, 17 Touchdowns, 16 Interception. Hat sich jetzt nicht unbedingt durchgesetzt, dass man sagen kann, das ist jetzt so wie bei Minshew, mit dem gehen wir jetzt. Wer war noch ein Bright Spot? DJ Moore hat 87 Bälle gefangen für 1175 Yards. Ansonsten offensiv, Laufspiel, 29. Passing Game Nummer 13 ging, Yards und Punkte eher im unteren Drittel. Defense müssen wir gar nicht drüber reden. Schlechteste Defense, Points allowed. Und dann Laufspiel ging auch nicht zu stoppen. Und dann in der Offseason geht es ja gleich weiter. Kichli sagt, hatte tschüss, ich bin raus. So, und dann Mario Addison und Bruce Irving. 9,5 und 8,5 Sacks. Die beiden, die den Pass Rush produziert haben, auch weg.
Eric Reed, der hinten auf der Safety-Position auch weg. 130 Tackles hatte, weg. Weg. Also es war ein kompletter McCoy. Neustart. Weg, stimmt. Jared McCoy, weg.
Zu Greg, den Dallas Greg Cowboys. Olsen.
Weg. Schwede, alle sind weg.
Wirklich. Ey, Bradbury, der Corner, weg.
Das. Matt Rule kam von den Baylor Bears. Noch nie, weil er hatte noch nie einen NFL-Coaching-Job, korrekt? War der mal in der NFL unterwegs?
Der hatte doch Ties zu den Giants, zu Tom Coughlin.
Stimmt, stimmt. Er war bei den Giants.
Und guck mal, da sind wir wieder bei diesem Rooney-Rule-Ding, ne? Weil
er war bei den Giants, pass auf, er war bei den Giants 2012 der Assistant Offensive Line. Assistant heißt, er war nicht der Nummer 1 Offensive Line Coach. Die haben meistens immer dann noch ein Assistant. Und dann war er nur. Das ist so ein Riesensprung, ey. Das ist ein Riesensprung, ne?
Guck mal, darauf wollte ich hinaus, dass. Daran siehst du wieder. Tom Coughlin war damals der Mann, ne, bei den Giants. Der ist ja schon sehr gut connected und well respected in der NFL. Ey, das ist denn die Connection, die du brauchst, um so einen Job zu landen? Weil bei Baylor, das Programm hat er ja umgedreht, müssen wir ihm ja geben. Aber gegen die großen Schulen hat Baylor richtig auf die Augen gekriegt. Richtig oder falsch?
Da ging Oklahoma, ja. Da haben sie ein Big 12 Championship verloren.
Ja, da gab es Knöf.
So, komm, wir müssen, ey, wann musst du jetzt wirklich los hier? Wo ist denn der...
Ey, es ist egal, wann ich los muss, die Bromantiker haben immer vor.
Das, so hat es sich aber nicht angehört, bevor wir hier angefangen haben.
Ja, aber jetzt sind wir drin. Aber
pass auf,
das ist mir wichtig.
Wen haben sie? Sie haben ja, ich kann mich noch erinnern, alle ihre Draftpicks haben sie in die Defensive-Seite investiert. Kannst du dich noch daran erinnern?
Das stimmt.
Jeremy Shin, der Safety von Southern Illinois, einer kleineren Schule, der aber aussieht wie ein Linebacker. Ich glaube, er wird am Ende des Tages, ich weiß nicht, ob er
die haben ihn als Safety gelistet. Ne?
Haben die. Aber er wird dieser Hybrid-Safety-Linebacker. Der wird nicht, kann ich auf jeden Fall nicht sehen, aber werden wir sehen.
Killer-Hybrid-Motherfucker.
Derrick Brown, Defensive Tackle von Auburn haben sie gedraftet. Sie haben Gross Matos, Defensive End von Penn State in der zweiten Runde, der auch mega Potenzial hat. Also die haben... Wo die größte Baustelle ist, haben sie am meisten investiert im Draft. Und ich mag diesen Move aber.
Hast du schon gesagt, dass sie einen neuen Quarterback haben?
Das wollte ich ja gerade hingehen. Weil sie sie haben in der Offseason vor dem Draft haben sie ihren besten Spieler auf dem ganzen Roster glücklich gemacht. Sehr glücklich. Christian McCaffrey. Sehr, sehr, sehr glücklich. Und dann haben sie einen neuen Quarterback, nachdem sie schon Cam Newton, obwohl er noch im Team war, eingeschaut, einen Dankeschön-Post gemacht.
Das war so krass. War schön mit dir.
Aber der ist noch im Team.
Ich bin doch noch da. Oh.
So schön. So, wie? Hä? Und dann kam Teddy Bridgewater von den Saints rüber. Auch er hat das verdient, bin ich ganz ehrlich. Wo er übernommen hat für Drew Brees bei den Saints, hat er abgeliefert. Da kann man natürlich auch wieder sagen, okay, hat doch Michael Thomas, ein gutes Team um sich herum. Aber das ist so, wir kennen das. Das ist schwer, einen guten Quarterback zu finden, der Spiele gewinnen kann in der NFL. Und da müssen sie Geld ausgeben. Aber das ist ein komplett anderes Team. Es ist unfassbar, oder? Es ist in einem Jahr ein komplett neues Team. Head Coach, alles neu. Coaching ist ja alles neu. Offense,
Defense. Hast du schon erzählt, wie viel Teddy B für seinen 3-Jahres-Vertrag bekommen hat?
Die genaue Zahl nicht, aber sag es uns.
31 Millionen pro Jahr. 63 Millionen.
Weißt du was, aber nach seiner Verletzung und dieses Comeback, was er gemacht hat, ich gönne es ihm vom Herzen.
Ich gönne es ihm auch, aber jetzt lass uns doch mal ehrlich sein.
Okay, ich gönne es ihm vom ganzen Herzen.
Nein.
Lass mal ehrlich sein. Ja, das ist natürlich sehr viel Geld, ne? Das ist
Moment, pass mal auf. Ich kann dir sagen, der hat 5 Spiele, hat er Drew Brees ersetzt. War 5-0, fast 1400 Yards, 68% seiner Bälle angebracht, 9 Touchdowns, 2 Interceptions, alles richtig gemacht. Aber nichtsdestotrotz, ich will jetzt gar nicht Teddy Bridgewater schlecht reden, um Gottes Willen. Ich glaube einfach, dass bei Carolina, die haben, ey, Luke Kuechly und Greg Olsen, das sind Ur-Panther.
Ja, die sich über Jahre zeigen halt, ne?
Ja, genau. Ich weiß, Greg Olsen sagt, ja, der kam aber von den Bears, glaube ich. Ja, aber der war so lange da und mit Luke Kuechly, das waren wichtige Bestandteile dieses Teams und gerade Luke Kuechly natürlich, ich glaube, da ist so viel neu. Das
sind 21 Millionen pro Jahr, nicht 31.
Ja, stimmt, mal 3. 3 mal 21 sind auch 63, schön. Mathe setzen 6. Egal. Auf jeden Fall glaube ich einfach, dass da ist so viel neu mit Matt Rhule. Ich glaube auch, dass Matt Rhule sich noch wundern wird, was NFL-Headcoach ist halt nochmal was anderes, als wenn du ein schlechtes College-Programm übernimmst und das umdrehst. Es ist einfacher, ein College-Programm umzudrehen, als ein NFL-Programm. Weil College ist, und du weißt es besser als ich, Recruiting. Wenn du guter Recruiter bist, kriegst du richtig geile Spieler, die kannst du noch anders begeistern, die kriegst du noch anders.
Wenn du
Pro-Football? Aber auch
Facilities, du lockst ja die jüngeren Spieler mit ganz anderen Sachen, wie ein NFL-Free Agent.
Ja, die interessiert nicht, ob du Disco-Jerseys hast und geile Facilities. Die wollen Cash Money.
Ich sag dir, die NFL-Facilities, also manche Teams von denen, das war dafür bekannt, dass die Oakland Raiders die schlimmsten Facilities hatten, die es jemals in der NFL gab.
Hatten sie.
Und Fitnessstudio, alles, das war, könnt ihr euch nicht vorstellen. Da haben sie halt gespart. Aber pass mal auf, ich sehe gerade bestbezahlte Quarterbacks und Jacoby Brissett macht dieses Jahr 27,9 Millionen und er wird der Ersatz-Quarterback sein. Als Backup. Russell Wilson, Nummer 1 mit 35 Millionen pro Jahr, also wenn man das ja auf die Jahre alles runterbricht. Wusstest du, dass Russell Wilson, das hat so, diese ganzen Statistiken, die wir dann immer sehen auf NFL.com oder irgendwelche Seiten posten das und ich konnte es nicht glauben. Seit Russell Wilson in der NFL ist und diese Jahre, alles was er gemacht hat, einen Super Bowl gewonnen hat, hat er noch nie einen MVP-Erstplatz-Vote bekommen.
Nicht mal ein Vote.
Ein Vote. Ich konnte das nicht glauben. Ich musste es dann erstmal so googeln in dem Jahr, wo er Super Bowl Champion wurde. In dem Jahr, wo er irgendwie, kannst du dich noch erinnern, vor ein paar Jahren war er irgendwie 85% oder 90% der Offense, also mit dem Lauf und im Pass. Tja. Das war also, wie geht das? Das ist mir gerade eingefallen. So.
Aber wie gesagt, ich sehe da große. Oh, ich bin da recht kritisch bei den Carolina Panthers. Aber lass uns weitergehen zu den New Orleans Saints. Komm, hau mal raus.
Das ist ein kompletter Neustart. Ne? Das ist ein absolut
kompletter Neustart. Carolina ist komplett einmal alles neu.
Ja, Saints, weil New Orleans, soll man zu den Saints sagen? Das ist, die sind schon Jahre, die letzten 3 Jahre kurz vorm Super Bowl. Jeder denkt, die werden es jetzt in den Super Bowl schaffen. Und dann kommt irgendwie, was du ja vorhin angesprochen hast, irgendwie runter zum letzten Play in den Playoffs und sie verlieren das Spiel, ne? Drew Brees war verletzt kurz mit dem Daumen, ne? Sein Ligament, was er da gerissen hatte im Daumen. Dann kam er zurück, wieder ganz heiß. Michael Thomas, ey, 1725 Yards, hat einen Rekord für die meisten Reception aufgestellt letztes Jahr, ne?
Oh, der hatte Beef mit Devante Parker. Und,
ja! Oh Gott, ey, ich sagte, wir müssen zurück zu 2x die Woche. Wir haben viel zu viel Material. Komm mal klar, Mann. Hey, Spaß. Willst du es noch kurz erzählen? Oder,
erzähl mal. Du bist
doch so der Social Media. Also, es war, weil ich bin ja Social Media, das ist der Typ, der Quark auf seine Schulter packt auf Social Media.
Oh.
Ja, ja, ja. So, pass auf, was ich mich gerade erinnern kann, war irgendwie, ESPN hat was gepostet oder die NFL, würdest du eher gegen Stephon Gilmore, was ist schwerer? Stephon Gilmore einen Ball zu fangen oder Michael Thomas zu decken und eine Pass Deflection, irgendwie sowas. Und dann kam Devante Parker und hat darunter kommentiert und macht A. Er schreibt einfach nur A, weil er schon mal gegen Stephon Gilmore gespielt hat, weil er in der gleichen Division ist und sagt einfach damit, es war ja gar kein Diss gegen Michael Thomas, sondern eher Respekt an Stephon Gilmore, weil er die Position ja, oder ihn als Konkurrent jedes Mal gegenübersteht. Und dann kam auf einmal Michael Thomas und zerstört Devante Parker aus nichts. Ich weiß nicht mehr, was er hundertprozentig geschrieben hat.
Sag es.
Es war Michael auf jeden Fall.
Der Parker hat einfach nur A geschrieben, ne? Für Stephon Gilmore. Und dann hat Michael Thomas geschrieben: For you, yes, go run some numbers up, then you can talk. I lapped you and you've been in the league longer than me, first rounder. Alter,
das nennt man salty in Amerika. Das
richtig salzig. In Deutschland sagt man, glaube ich, kleinpimmelig.
Ja, Minderheitskomplex.
Obwohl er. Minderheitskomplex? Minderwertigkeitskomplex.
Ja, stimmt. Jetzt war ich mal Minderheit die ganze Zeit. Oh
Gott. Aber was geht denn mit Michael Thomas ab? Warum geht er denn gleich so steil?
Und es ging ja dann noch weiter ein paar, ne? Ein paar Mal hin und her. Wo Devante
Parker sagt... Ja, weil guck mal, pass auf, ich hab das hier gerade. Devante Parker schreibt denn darauf... Devante Parker schreibt denn darauf, ey, got some hard feelings there, brother? Let me get targeted 300 times a game. So nach dem Motto, ey... Bist du da ein bisschen salzig? Lass mich mal 300 Bälle im Spiel bekommen. Weil er spielt natürlich darauf hinaus, dass Michael Thomas, keiner kriegt ja den Ball so oft zugeworfen. Und ich glaube, sein...
Keiner kriegt Werner...
Was habe ich gesagt?
Keiner kriegt gerne als Michael Thomas, ey.
Klar, keiner kriegt gerne als Werner. Sein Yards pro Pass-Attempt oder irgendwie, oh, so eine Statistik ist ja unter ferner Liefen. Also er fängt ja wirklich nur, sprich die kurzen Dinger und dann ist gut. Nichtsdestotrotz fangen wir erstmal 150 Bälle. Aber egal. Dann Michael Thomas gleich wieder zurück. In other words, you weak. They don't even put ey, your name. So? They don't even put your name in the same sentence as me. Remember that. You still not going to do nothing. It took you 6 years and 17 weeks to have a good game. Get the fuck off a GTFOH. Get the fuck off.
Out of here.
Blame your parents, not no quarterback. Digga, da ist aber richtig jemand. Und guck mal, Parker schreibt dann, quit crying, bro.
Ich verstehe nicht, wo Michael Thomas her... Also,
und dann, ja. Oh, das Letzte, der schreibt, und dann schreibt Michael Thomas auch noch, you can't even get a seat at the table. Digga, im Ernst.
Wenn du mich fragst, das war sehr schwach von Michael Thomas. Er wurde noch nicht mal angegriffen. Devante Parker hat gar nichts gegen ihn gesagt. Und dann diese ganzen, also der war... Als wäre da aber schon was passiert, ne, über die Jahre. Also als würden die sich kennen, da war irgendwas wahrscheinlich, ich hoffe, da war da irgendwas anderes, was Persönliches drin, ne? Weil wenn nicht, ist das schon, oder auch wenn da was Persönliches drin ist, das ist bitter. Das ist sehr bitter für Michael Thomas, weil du bist so erfolgreich und du solltest nicht so auf Social Media.
Nein, aber jetzt sind wir wieder völlig abgekommen, weil meine Frau schreibt mir gerade, Essen ist fertig, kommst du? Geil. Okay, komm, wir kommen zurück zu den New Orleans Saints. Also, sie waren 13-3. Du hast es gesagt, offensiv heftiges Gewitter, Punkte Nummer 3, Yards Nummer 9, Pass Nummer 7, Laufspiel nur die Mitte. Defense war auch nicht so schlecht, in the middle of the pack. Ey, in der Defense, DeMario Davis, war mir gar nicht klar, war First Team All-Pro.
Ja, ja.
11 Tackles for Loss, 4 Sacks. Ey, der hatte 12 Pass Deflections und Interception als Linebacker?
Ich kann mir also. Michael
Safeties nicht.
Aus irgendeinem Grund, die Spiele, die ich kommentiert hatte, waren immer die Saints am Schluss, glaube ich. Und da, DeMario Davis war immer am Start. Der hat alles gemacht. Quarterback-Sack, wirklich.
Ich wollte gerade sagen, dein Verwandter, aber das ist ja Kasims Verwandter, Cam Jordan, Pro Bowler, 15,5 Sacks.
Der geht auch Lattimore, steil, jedes Jahr, ne?
Rashawn Lattimore war auch im Pro Bowl, trotz nur einer Interception, Breeze im Pro Bowl, Kamara auch im Pro Bowl, alle im Pro Bowl. So, mit Kamara und Latavius Murray haben sie echt einen guten One-Two-Punch. Schön, dass meine Schreiberkennung macht aus Punch. Macht es noch, statt CH macht es ein S darüber, da drin steht da 1-2 Punch. Oh Mann. So, aber Michael Thomas hatte den NFL-Rekord. Ich weiß gar nicht, warum bist du so bitter, wenn du gerade so eine Saison
das hast? Das verstehe ich auch
da
nicht.
Da muss irgendwas sein. Und ja, weißt du, wer mir gut gefallen hat? Habe ich schon in der Preseason gesagt, Deontay Harris, der Returner, ist im Pro Bowl gekommen als Special-Teamer. Und ich habe
der Kleine, ne?
Genau, ich habe schon gesagt, der Junge wird das Team machen. Der Typ geht ab. So,
ja, okay, aber die Frage ist, wie kommen sie jetzt mal einen Schritt weiter?
Und guck mal, sie haben auch Malcolm Jenkins ist gekommen von Philly. Der kam doch ursprünglich aus New Orleans.
Ja.
Der ist jetzt zurück.
Da hat der Sean Payton gesagt, wir hätten ihn niemals damals gehen lassen sollen.
Siehst du. Da kommt nochmal richtig Leadership und Erfahrung. Das brauchst du, um in den Super Bowl zu kommen. Dann haben sie, ich glaube, ganz wichtig, sie haben noch ein Tandem-Gegenspieler zu Michael Thomas in Emmanuel Sanders bekommen von den 49ers. 2 Jahre, 24 Millionen. Oh, das ist schon mal wichtig. Und sie haben den Pass-Leader aus dem letzten Jahr als Backup-Quarterback, Jameis Winston, für eine Mio. Und dann haben sie auch noch gut gedraftet, Herr Werner.
Ja, Cesar Ruiz von Michigan, der ja ein Center war, der ist hier gelistet als rechter Guard, weil sie das Jahr davor ja Eric McCoy gedraftet haben. Aber das war ein guter Move natürlich. Nimm den Best Available Offensive Liner für Drew Brees. Drew Brees hat nur noch ein Fenster. Vielleicht sogar sein letztes Jahr, weil er hat ja schon den Vertrag unterschrieben als Kommentator, als Experte. Ne? Ist ja schon bei am Rand. Start alles.
Ran, genau. Wird Björn Werner ersetzen.
Dann gehe ich zu den Saints und werde Quarterback.
Alright.
Aber Scout-Team Quarterback, mache ich ein Praktikum. Und dann in der Defense, die haben Zach Bourne von Wisconsin in der dritten Runde bekommen. Und der ist mega runtergeslidet im Draft. Da bin ich mal gespannt, ob der was bringt für die, weil ich mag den als Spieler. Das ist so ein Calvin Neuspieler, der Linebacker, Inside-Linebacker, aber auch Pass-Rushen kann. Outside-Linebacker in der 3-4 spielen kann. Bin ich mal gespannt. Wen haben die denn noch geholt? Weil ich gucke gerade, wen haben die
irgendjemanden? In der siebten Runde haben die Tommy Stevens, Quarterback von Mississippi State. Das ist so ein
Taysom Hill. Du hast Emmanuel Sanders schon, ja, in der Free Agency.
Emmanuel Sanders habe ich schon. Also die haben sich, ich finde, die Saints haben sich verstärkt.
Die hatten nicht viele Baustellen, aber die kleinen Baustellen, die sie hatten, haben sie auf jeden Fall.
Das heißt, mit denen ist wieder zu rechnen, Herr Werner.
Ja, voll. Kannst du dich noch erinnern, Janoris Jenkins kam doch auch mitten im Jahr von den Giants, wo da hat er doch auch ein bisschen Beef gehabt. Dann hatten die ihn direkt unterschrieben, irgendwie für weiß ich was. Und hat er auch sofort performt für die Saints. Also Sean Payton und sein Coaching-Staff und mit diesem Team, ey, weiß ich nicht. Ich würde schon wieder sagen, dass die natürlich ein Favorit sind dieses Jahr.
Komm, dann lass uns doch mal zum letzten Team kommen, wo genau wie bei Carolina Panthers auch einmal mit der groben Kelle vom bunten Teller wurde da einmal weggewischt und wieder komplett neu aufgebaut. Ganz so nicht, aber offensiv auf jeden Fall. Tampa Bay Buccaneers, letztes Jahr 7-9 mit Captain Leck den Finger, dein Homie von Florida State, ey.
Wie die ihn alle voll. Das Internet ist schon brutal, ne?
Das Internet
also,
ist böse.
Also das ist auch jetzt mit seinen Augen und sowas. Er hat irgendwie
was ist denn mit seinen Augen?
Die haben dann irgendwie angefangen zu sagen, oder er hat mal was erwähnt, dass er irgendwie fast blind ist oder sowas. Keine Ahnung, oder schwach.
Nein!
Eine Sehschwäche hat und hat dann irgendwie eine Lasertherapie gemacht in der Offseason, wo dann auch Fotos im Internet hochkamen, wo er so eine dunkle Sonnenbrille auf hatte die ganze Zeit beim Training. Doch, da war irgendwas mit seinen Augen. Und natürlich wurde er dann nochmal die ganze Offseason lang verarscht.
Ich sehe hier schon die ganzen Memes.
Das Internet ist, es ist brutal. Es kann was Schönes sein, aber auch was sehr Böses. Ne? Auf jeden Fall, ja. 5.100 Yards, 33 Touchdowns, aber da haben wir die 30 Interception, 47 Quarterback Sacks und weg ist er. So schnell ist es. Guck dir mal in der Division an. Komm, wir gehen mal zurück. 1,5 Jahre. Jameis Winston, Cam Newton. Boom, weg. 1,5 Jahre später. Ersatz-Quarterbacks. Und Cam Newton ist ja nirgendwo, wird doch kein Starting Quarterback irgendwo sein. Das ist schon krass, das zeigt dir immer wieder, dass diese Sportart und vor allem die NFL ein sehr hartes Business ist. Und Leute mögen es nicht, wenn ich das sage. Leute mögen, Business. Ja, ist ein Business. Das ist ein Fleischmarkt. Es geht immer um Geld. Das regt mich immer auf, weil Leute als Fans, ich probiere es immer zu erklären, wenn man da einmal drin war, siehst du das nicht mehr. College bist du ein viel engeres Team. In der NFL haben die Veteranen, also die alten Spieler, mir gleich gesagt, mach dir keine Freunde, weil die sind sehr schnell wieder weg. Und umso schneller du realisierst, dass das ein Business ist, umso besser wirst du in der Liga sein. Ich so, hä? Was erzählen die denn? Und ich habe sehr schnell gemerkt, ey, da waren Leute im Kleiderkabine neben mir. Ich wusste nicht mal, wie die heißen. Dann waren sie schon wieder weg. Weißt du, was ich meine? Es ist brutal. Aber deswegen sage ich,
Ja, aber Jameis Winston hatte es, glaube ich, in der Hand, den Job, oder es war sein Job, den er verloren hat. Weil er ist der Passleader der NFL. Er hat 2000 Yard Receiver, Mike Evans. Aber warte, bevor ich auf deren Statistik komme. Jameis Winston, im Dezember, die letzten beiden Spiele im Dezember, hat er so verschissen gegen Houston und Atlanta. Die haben sie beide knapp verloren, sonst wären die noch in die Playoffs gekommen. Ne? Hat er mal eben gegen Houston, glaube ich, 4 Interceptions geworfen und gegen Atlanta haben sie mit 3 Punkten verloren. auch nochmal 2 Interceptions. 6 Interceptions und 3 Touchdowns in den letzten beiden Spielen.
In einem von den Spielen war doch sein erster Pick, eine Pick 6 oder sowas, war?
Erster Pass gleich, 6, tschüss.
War das nicht irgendwie 2 Spiele hintereinander, wo er Pick 6 hatte im ersten Spiel? Irgendwie sowas, aber brutal.
Aber der Dezember, sagt ja auch Bruce Arians, der war dann, sag ich mal, sein Neckbreaker. Aber wenn du dir die Statistiken anguckst, nicht nur seine, sondern auch die von seinen Receivern. Guck mal, Mike Evans, ne, hat 67 Bälle für 157 Yards. Aber weißt du, wie viele Targets er hatte? Fast 120.
Oh,
das heißt, der hat ihm fast 120 Mal den Ball zugeworfen und nur 67 gefangen. Das heißt, die Dinger waren all over the place.
Warum machst du das?
The balls were boop-boop. The balls were all over the place.
Kennst du diese, wie heißt denn die? Oh, warte, ich muss dir mal, ich zeig dir was, dann sprechen wir nächste Woche. Alter Schwede.
All over the place. Chris Godwin, 1333 Yards, 86 Catches. O.J. Howard, auch knapp 500 Yards. Die Offense, was sie an Punkte und Yards und im Passing Game waren, die Top 1, 2, 3. Laufspiel war nicht existent, sondern die Defense mit so einer Offense, ne? Ich glaube, dass viele verstehen gar nicht, wenn du eine Offense hast, die so viele Turnover kreiert und der Offense immer den Ball gibt, das ist frustrierend. Du setzt dich hin, 3 und raus, setzt dich hin, und dann hörst du schon auf einmal Pun Alert, so was? Ich habe nicht mal einen Becher gegriffen.
Na, vor allem bei ihm war es ja nicht Punt Alert.
Ja.
Das war direkt, bei ihm war es ja direkt.
Becher gegriffen.
Du kommst gerade.
Defense.
Pass auf, du bist auf deiner Teamzone auf der Bank und du willst gerade was trinken. Und weiß nicht, du siehst, die Offense hat 2 Spielzeuge auf dem Feld. Interception. Jungs, hast du Interception? Let's go. Ich so, hä?
Oh.
Dann denkst du, Junge, Defensive-Spieler, bei 30 Interceptions, das muss ich so Standard angefühlt haben, schon zu wissen, du bist, ey Jungs, bleibt mal einfach hier schon stehen, setzt euch mal nicht hin. Gleich sind wir wieder auf dem Feld. Ey, das ist, und man sagt ja immer, was sagst du als Coach oder was sagen Coaches immer? Jungs, Defense, wenn man eine Interception kommt, ne, dann klatschen wir auf dem Weg, natürlich aufs Feld, den Quarterback und den Offensive Line ab und sagen, Jungs, wir haben das. Bei 30 Dingern sagst du, ey, F you, dann läufst du vorbei und gibst dir wahrscheinlich noch eine Nackenschelle, ey. Ach,
Gott. Aber die Defense hat mir, die ist nicht schlecht.
Die ist nicht schlecht. Ist
vielversprechend. Guck mal,
voll,
die haben JPP, weißt du noch, der sich den Finger abgeböllert hat, ne? Der ist jetzt der hat 8 Spiele gestartet, ist nach, glaube ich, nach 6 Spielen, 10 hat er gespielt, so, oder 8 hat er gestartet. In den 8 Starts, 8,5 Sacks. Shaq Barrett, 19,5 Sacks. Ups.
Und hier Shaquille Barrett, das ist unfassbar. Ich kann mich noch erinnern, weil er war mit Kasim Edebali damals in der Rotation hinter Vaughn Miller in Denver und war so ein rotational Spieler und auf einmal kriegt er seine Chance und kommt erstmal mit 19,5 Sacks raus aus diesem Jahr, hatte die meisten Quarterback-Sacks in der NFL. Boah, das ist brutal, ne? Also wirklich. Hat den Franchise-Tag bekommen, ne?
Dieses ich glaube ja.
Das ist.
Aber in der Defense musste sich auch gar nicht so viel tun, da haben sie im Draft ein bisschen was getan, aber in der Offense, ey, die holen sich mal den Goat und dann holen sie noch seinen Homie Gronk. Dann haben die Evans und Godwin und O.J. Howard und holen dann auch noch in der 5. Runde holen sie den Top-Receiver von Minnesota, Tyler Johnson. Was für ein Steal. Der hatte über 80 Catches, über 1300 Yards bei Minnesota. Dann holen sie sich den Offensive Lineman mit dem meisten Potenzial, Tristan Wirfs. Wen haben sie sich denn noch geholt? Ach, diesen Running Back von Vanderbilt.
Ja, genau, die haben Running Backs, die haben mehrere Running Backs geholt. Raymond Clay und dann Keyshawn. Habe ich auch noch nie gesehen. Ich dachte, Keyshawn.
Und dann ja noch dein Safety, den du so gut fandest, auch von Minnesota. Antoine Winfield.
Stimmt.
Genau. Ey, die Defense ist besser geworden, Aber die Offense ist natürlich ein ganz anderes Ding.
Nochmal hier. Ich weiß nicht, haben wir darüber gesprochen? Weil Leute ja sagen, Tom Brady ist nicht mehr in seiner Prime, ist voll. Ja, Tom Brady ist nicht mehr der, die Statistiken, pass auf, die Statistiken, wir sind gleich auch, ist spät geworden, ne? Wir haben viel gelabert. Tom Brady ist nicht mehr der, der damals war mit den ganzen Statistiken individuellen. Er wird nicht mehr, glaube ich, 50 Touchdowns in der Saison werfen. Aber ein Tom Brady in der Umkleidekabine macht alle um sich herum besser, auf dem Feld, überall. Das ist ein Riesengewinn, dass er da ist. Also, komm klar. So.
So, jetzt ist natürlich die Frage. Wir müssen jetzt das Power-Ranking machen.
Das wird hart.
Wer ist deine Nummer 4, Herr?
So, ohne dass du jetzt hier wieder eigentlich alles wiederholst, was wir gerade gesagt haben. Ne? Wir schießen es jetzt einfach raus. Meine Nummer 4. Meine Nummer 4 wären die Carolina Panthers.
Mhm. Meine Nummer 4.
Gleich drauf ein. Ja.
Meine Nummer 4, Carolina Panthers.
Oh.
Meine Nummer 3, Atlanta Falcons.
Alter, ich auch.
Ich nehme auch deine Nummer 2.
Ja, meine Nummer 2 ist Tampa Bay und dann natürlich meine Nummer 1 die Saints.
Meine Nummer 2, Tampa Bay, Nummer 1, New Orleans Saints. Mann, ey. Ich habe kurz überlegt, ob ich vielleicht Tampa den Vorzug sogar von New Orleans gebe, aber New Orleans ist einfach durch die Corona-Krise eingespielt.
So, aber ich glaube trotzdem, es wird wieder spannender als das, was letztes Jahr war, wo die Saints 13 Spiele gewonnen haben und der nächste war bei 7. Die Carolina Panthers, glaube ich, haben den größten Umbruch mit einem neuen Coach, der aus dem College kommt, neuen Quarterback Teddy B, der noch schon lange nicht mehr eine volle Saison gespielt hat. Ganze Defense, jung, neu. Ey, das ist, also ich, da fühle ich, wenn Carolina es schafft, nicht letzter zu werden in dieser starken Division, ist das schon ein Erfolg. Für
dieses dann haben sie schon was gewonnen.
Oder werde ich jetzt wahrscheinlich Hass bekommen von den Panther-Fans, aber das ist meine Meinung, Leute. Das ist meine Meinung, weil es ist eine harte Division.
Kannst du mir einen Gefallen tun? Hör mal auf, dich für alles zu entschuldigen, weil der Shitstorm kommt eh. Genauso wie du dich letzte Woche nicht für die Kollegen entschuldigen musst. Du musst dich nicht für Werbung entschuldigen. Hm? Es ist in Ordnung. Die Bromantiker da draußen.
Don't hate the player, hate the game.
Ey, die Bromantiker wissen auch, dass du hast eine dicke Villa jetzt
in die Sie
muss bezahlen.
Ich wusste, das kommt.
Das Ding muss ja auch bezahlt werden.
Ach ja, okay, wenn du den nochmal bringst, dann muss ich auch noch einen bringen. Letzte Woche haben wir noch danach kurz telefoniert, nachdem wir aufgelegt haben. Und auf einmal, HSV-Trainer ruft an, drück mich einfach weg. Ich so, Alter, jemand hat eine neue Bromance, Fußball-Bromance.
Hast du gesehen, das hat einer gepostet. Neuer Podcast.
Fußball-Bromance hier mit Coach Zubo. Wie heißt der?
Dieter Hecking.
Ja, Dieter Hecking. Könnt ihr euch schon mal jetzt auf Spotify runterladen, die erste Trailer-Folge mit Coach Azume und Dieter Hecking.
Ah, laber
Fußball-Bromance. Also, Leute, habt eine wunderschöne Woche. Das war's.
Das war's von uns. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ah, wieder eine lange Woche, ne? Das ist echt zu lang. Aber shit, was sollen wir machen? Nächste Woche, was haben wir denn nächste Woche? Oh, ja, AFC West.
Die AFC haben wir. Ah, doch, stimmt ja.
Nein, wir fangen im Osten an. Wir machen die AFC East. AFC East. Doch, wir fangen immer mit der AFC an. Wir haben jetzt Nord.
Ja, wie ist denn da jetzt?
Kommt AFC East.
Achso, okay. Ich gebe dir noch mal ein bisschen Zeit und dann quatschen wir noch mal. Guck erst mal, was los ist mit deiner Schulter. Das ist ja das Wichtigste.
Ja, dann mache ich jetzt mal, muss ich schnell zum Doktor, MRT machen und dann, wenn ich wieder ein Quarkbild poste, dann wisst ihr Bescheid. In diesem Sinne, Herr Werner, noch irgendwelche letzten Worte?
Tschüss mit euch.